Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich, dass du heute da bist bei dem unglaublich wichtigen Thema Krebs. Ich habe mich mit meinem Kollegen Volker Mehl zusammengesetzt und wir haben das Thema Krebs aus ayurvedischer Perspektive beleuchtet. Ich finde, es ist super, super wichtig, weil es fast so ein bisschen wie ein Tabuthema ist und alle von uns haben auf die eine oder andere Art eine subtile Angst mitlaufen. Wer weiß, vielleicht irgendwann kommt der Krebs aus der Luft dahergeflogen, der eilt mich und rafft mich dahin. Vielleicht auch nicht, lass uns mal die Daumen drücken. Aber Ayurveda hat eine ganze Menge dazu zu sagen, was wir tun können, um die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken, zu minimieren. Auf der einen Seite und bietet auch tolle Möglichkeiten, wenn wir so eine Art von Diagnose haben, begleitend dazu, den Körper zu stärken, um gegen den Krebs anzugehen oder tatsächlich wieder ins Gleichgewicht zu kommen oder zumindest mehr Lebensqualität und Gleichgewicht wieder zu erschaffen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge, ein Gespräch zwischen mir und Volker Mehl zum Thema Krebs.
So, wir sind hier wieder mal zu zweit. Hat eine etwas längere Pause gegeben dieses Mal, aber freuen uns total, dass heute endlich mal wieder wir zwei, Volker und ich, hier zusammen sind. Voll cool, Volker.
Ja, also in der Tat, manchmal ist es ja auch angebracht, mal ein Päuschen zu machen. Also es war ja auch nicht so, dass uns langweilig war in der Zwischenzeit. Aber jetzt. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder was zu sagen und ein paar spannende Themen auf der Agenda. Und dann wäre es ja jetzt wieder angebracht. Das machen wir wieder nach draußen.
Ja, genau. Ich habe sozusagen heute mein Wunschthema eingebracht. Und zwar würde ich gerne über das etwas brisante Thema Krebs mit dir sprechen.
Ja.
Weil was mich tatsächlich immer wieder fast schockiert, ist, wie wenig so der landläufige Mensch weiß darüber, wie das entsteht, beziehungsweise also gibt es ja, ich hatte das vorhin im Vorgespräch schon kurz gesagt, oft so einen Eindruck, als muss ich irgendwie zu Hause sitzen und die Daumen halten, dass mir das irgendwann später nicht passiert und wenn es schlecht läuft, dann kommt der Krebs irgendwann dahergeflogen und rottet mich dahin, aber ich habe irgendwie gar keinen Einfluss darauf und damit würde ich gerne aufräumen und dann würde ich gerne deine Expertise anzapfen, bezogen darauf, wie man ernährungstechnisch oder alles, was du so weißt, noch damit umgehen kann, wenn man aber doch eben die Diagnose hat und man eigentlich wieder dazu nutzen kann. Mein Wunsch.
Ja, also es ist ein Wunsch von vielen, weil es immer noch so ein Thema ist, was man gefühlt, wenn immer noch so ein bisschen mit Samthandschuhen anfasst.
Ja.
Weil man nicht wirklich weiß, wie soll man sich dem Thema nähern, wie soll man sich den Menschen nähern und weil viele dann immer gleich denken, oh, mit der Diagnose weht schon mal so der Hauch des Todes überein. Und all das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, weil das war ja auch mein Hauptaufschlag mit dem Ayurveda, weil mein Dad das ja hat und ich das über Jahre, Jahrzehnte mitbekommen habe.
Ja, was hat der nochmal für Krebs? Was hatte dein
Eine relativ seltene Verbindung von Knochen- und Blutkrebs.
Ja, okay.
Plasmozytom, das ist eine Krebsart, die aus dem Knochenmark, also im Blutgewebe, entsteht und die dann in den Knochen Tumore bildet und dann quasi auch Knochen von innen aushöhlt.
Ja, okay,
das sind dann Tumore, die von innen quasi nach außen wachsen. Bei ihm war das dann im Becken manifestiert. Also long story short, es war ein relativ tragischer Zusammenkunft von verschiedenen Aspekten bei ihm. Aber am Ende ist er ja noch aus den prognostizierten 6 Monaten, sind 11 Jahre geworden.
Ja,
weil er,
das ist so krass, ne?
Eben auch von einem Arzt behandelt wurde, ein ganz normaler Kassenarzt, der ganzheitlich arbeitet. Das ist ja bis heute auch mein Ansatz, das zu kombinieren und das zu verschränken. Deshalb haben wir auch eine Fachärztin, eine Schulmedizinerin bei uns im Team, habe viele Schulmediziner im Bekannten- und Freundeskreis, weil das natürlich schon zusammengehört. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, was machbar ist mit Ernährung, mit Heilkräutertherapie, auch mit energetischen Sachen.
Ja.
Und deshalb habe ich alles gesehen, das ganze Spektrum, was Chemo so mitbringt, im Prinzip von Vater, auch wenn es jetzt Themen sind, von Bettpfanne leeren und Kotzschale halten, bis stundenlang in irgendwelchen Fluren sitzen und nicht warten oder nicht wissen, was kommt demnächst, wenn es nach Heidelberg zur Bestrahlung ging. Also dieses ganze Setting, das haben wir auch durch. Und deshalb kann ich auf der einen Seite sehr gut nachvollziehen, dann diese Ängste, die entstehen, dann auch stellenweise diese Hilflosigkeit. Ja, das ist ein ganz starker Ansatz von uns auch im Ayurveda, diese Selbstwirksamkeit zu fördern. Ja, weil die Leute bekommen eine Diagnose, also ganz pragmatische Situation, man sitzt im Arztzimmer und dann hat man vielleicht das Glück, einen einigermaßen empathischen Arzt zu erwischen, der ihm irgendwie diese Diagnose vermittelt und dann gefühlt bricht für die Leute eine Welt zusammen und dann verlässt man dieses Arztzimmer, dieses Krankenhaus und weiß erstmal gar nichts mehr.
Ja, also wie geht's jetzt daran, finde ich so krass ist, also ich habe einige Frauen im Bekanntenkreis mit Brustkrebs, mit und ohne Amputation oder Gebärmuttergeschichten oder Eierstockkrebs und meine Oma hatte auch nur eine Brust. Und ich weiß noch, als eine Mutter von meinem Sohn vor 10 Jahren oder so hatte die Diagnose Brustkrebs. Mhm. Und ich weiß noch, wie ihr Mann und ihre Mutter damals auch irgendwie so dann auf dem Spielplatz irgendwie sagt, warum eigentlich sie? Sie ist irgendwie so eine fröhliche Person und lebt irgendwie immer so gesund. Ja. Und das ist so krass, ne? Weil also gesund ist ja auch relativ, da kann man vielleicht auch nochmal irgendwie 2 Sätze gleich zu sagen. Also ne, wenn man sich schon immer von Müsli und Joghurt und Obst ernährt und ganz viel Salat isst, heißt das ja aus dem Ayurveda eben nicht gesund und dass das eben eine Fröhlichkeit gegebenenfalls vielleicht sogar eine aufgesetzte Fröhlichkeit eben nicht damit reinspielt irgendwie. Ja, finde ich das super spannend.
Ja, definitiv. Also sag mal, mein Vater auch, der hat nie geraucht, nie gesoffen, sich vernünftig ernährt, hat sich bewegt, war Zimmermann, also immer in der frischen Luft, war gläubiger Christ. Aber auf seine Ernährung zu achten und gläubiger Christ zu sein, ist keine Garantie, dass man keinen Krebs bekommt. Ja. Also an der Stelle, da forschen seit Jahrzehnten Tausende von Menschen, warum entsteht, da kann man ja gleich nochmal aus Sicht vom Ayurveda vielleicht den einen oder anderen Satz dazu sagen, aber es sollte einem immer bewusst sein, auch dass es keine 100-prozentige Garantie gibt, dass gläubig zu sein und jeden Tag an der frischen Luft unterwegs zu sein, es fördert natürlich. Aber es kann trotzdem sein, wenn gewisse Aspekte, gerade aus dem Ayurveda, da wird es dann ja vielleicht gleich noch spannend, wenn die vielleicht nicht wirklich gelebt werden können und aus irgendwelchen Gründen, dann kann man im Äußeren im Wald unterwegs sein. Aber wenn es im Inneren gewisse Ama-Themen gibt, dann kann es trotzdem passieren. Also konkret bei meinem Vater war es, glaube ich, so, er wollte einen anderen Lebensweg gehen. Ne? Er war 40 geboren und war auch schulmäßig sehr, sehr fit, war sehr begabt und er wollte eigentlich einen anderen Lebensweg gehen. Ne? Also sein Lehrer hat meine Großeltern bekniet, ihn doch bitte aufs Gymnasium zu schicken. Und da war aber das Thema, das war dann Anfang der 50er Jahre, nee, kein Geld fürs Gymnasium und er soll was Anständiges lernen. Deshalb glaube ich, der Lebensweg, den er gehen wollte, konnte er nicht gehen, weil das ist ja die Frage, auch übergeordnet, warum bekommt jemand Krebs im Dünndarm, warum bekommt er den Krebs im Bewegungsapparat? Ja, natürlich Vata, Knochen, wenn die Bewegung quasi eingeschränkt ist und man nicht den Weg gehen kann, den man wollte, das sind auch so Aspekte, die da mit reinspielen. Ja, das sind aber so
Es wird ja auch immer gesagt, dass wir, also aus ayurvedischer Sicht, und das kann ich halt aus Coaching und spiritueller Sicht eben, kenne ich das auch, die Herangehensweise, wenn wir nicht unser Dharma leben, also das, wofür wir hier sind, dass unser innerstes Bedürfnis, unsere Fähigkeiten und Talente, die wir mitbringen, nicht das, was wir vielleicht irgendwann mal überordnet beabsichtigt haben, zum Ausdruck zu bringen in diesem Leben, dann ist das eben auch so, wie es gibt so ein Gap zwischen dem, was wir eigentlich wollen, unserer Natur und unserer Kraft und dem, was wir leben. Und diese Lücke, die erschafft, glaube ich, eine ganze Menge Probleme auf einer ziemlich tief sitzenden Ebene, die eben, wie du gerade so schön gesagt hast, die nicht damit getan ist, dass man dann im Wald spazieren geht und ein bisschen mehr Gemüse isst. Ne?
Ja, das hilft natürlich. Aber dann darf man nicht unterschätzen, wie tiefgehend auch so eine Störung ist. Und das ist dann immer, fragt die Leute bei mir immer, ist eigentlich nur eine Frage, also bist du die beste Version deines Lebens, die du sein willst?
Ja.
Und super Frage. Sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Und deshalb entsteht auch draußen oft der Eindruck, wenn du so, ja, es geht um Weizengras, es geht um Kurkuma, es geht um Brokkoli. Also wieder so diese klassische kleinteilige, wir rutschen auf den Knien rum und schauen uns Mosaikteile an, anstatt von oben die Adlerperspektive einzunehmen. Und natürlich sind das hilfreiche Aspekte, wenn man viel Brokkoli isst und so. Aber die 10 Aspekte des Vasta, die bleiben einfach bestehen und bleiben aktuell. Also wie sieht es aus mit heilsamen Gedanken, mit sinnerfülltem Tun, mit sinnerfüllten Beziehungen und diese ganzen Aspekte, die feinstofflich mit reinspielen. Aber dann vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wie Krebs entsteht oder was bei Krebs passiert, übergeordnet. Also deshalb ist Krebs auch so wahnsinnig schwer zu behandeln, weil wenn man versucht, Krebs zu behandeln, arbeitet man gegen eine der stärksten Urkräfte der Natur, nämlich das Leben wächst. Ja? Weil was bei Krebs passiert, hat man einen sehr spannenden Vortrag von einem Psycho-Onkologen gehört, ist im Prinzip dasselbe, was bei einer Zeugung entsteht. Ja, weil bei einer Zeugung tritt ja auch irgendwie artfremdes Gewebe, betritt einen anderen Körper und fängt unter Ressourcenverbrauch an zu wachsen. Das ist ja das, was bei einer Zeugung passiert. Ja, und das ist ja normalerweise das Bestreben des Körpers. Wenn artfremdes Gewebe in den Körper eindringt, wird es sofort bekämpft und getötet. Makrophagen kommen. Deshalb gibt es auch relativ, oder kann es Fehlgeburten geben, weil der Körper ja erstmal nicht versteht, was soll dieses Gewebe da jetzt. Mhm. Ja. Und das sind ähnliche Prinzipien, die auch bei Krebs entstehen. Ne? Dass irgendwas Artfremdes, wie auch immer das in den Körper gelangt, anfängt unter Ressourcenverbrauch zu wachsen. Ne? Und das ist die Urprinzipien, das Urbestreben der Natur und des Lebens ist zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und das übergeordnet passiert natürlich bei Krebs auch. Also erstmal von der Ebene gesehen.
Ja, spannende Betrachtungsweise. Das ist und, letztendlich eigentlich könnte man fast sagen, natürlich.
Ja, also war die ganze Emotion
rausgelassen,
einfach mal sagt, was passiert da naturgemäß? Ja? Erstmal geht es um Wachstum. Ja? Das sind Zellverbände, wie wir alle, die wir jetzt hier zuhören und wir zwei, die wir hier quatschen, sind aus Zellverbänden, sind wir angefangen zu wachsen. Dasselbe passiert da auch, also das Urbestreben des Lebens. Erstmal so ein Ding, warum es so schwer zu behandeln ist und da den Zugriff drauf zu bekommen. Und dann kommen natürlich noch die ganzen anderen Aspekte wie Ernährung, Lebensführung dazu. Und deshalb zucke ich immer so ein bisschen zusammen, wenn die Sprache so sehr martialisch wird. Also den Kampf gegen den Krebs und man zieht in den Krieg gegen den Krebs und man muss es bekämpfen, dann ist es böse und fuck Cancer und was es da alles gibt. Also zum einen finde ich es nicht heilsam, in so einer Situation so eine verletzende kriegerische Sprache zu wählen, bei all der Tragik, die das hat.
Auch vor allem nicht aus der Haltung, ne? Also die Sprache ist ja nur der Ausdruck von der Haltung, die dahinter steht. Und diese Haltung erzeugt ja immer, man kann halt Krieg und nicht mit Krieg bekämpfen. Also das.
Ja, genau. Und natürlich dann auch eher auf die Ebene mal zu kommen und sagen, okay, wenn ich in den Krieg ziehe, ziehe ich ja an der Stelle auch ein bisschen gegen mich selber in den Krieg. Ja. Ja, weil ich kann ja da nicht den Krebs von mir als Persona trennen. Also der Tumor, wo auch immer der sitzt, ja, der ist ja auch Teil von meiner ganzen Persönlichkeit. Ne? Natürlich eine Art und Weise, die gesundheitsgefährdend sein kann, aber in erster Linie ist das mal, was da wächst, was in mir ist und was an der Stelle natürlich auch zu mir gehört. So. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Ja? Wie sieht man das? Und das sind eigentlich vorgelagert Dinge, dem man sich mal beschäftigen kann, sollte, weil ich finde, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen dieses Aggressive und dieses Tödliche und dieses Finale und diese kriegerische Sprache. Ja? Mhm. erstmal, wie sieht man das? Und dann geht es natürlich darum, wenn die Diagnose da ist. So, ne, das habe ich oft, wenn die Leute bei mir sitzen, ist ja zum einen zu klären unter Umständen, wo kann es herkommen? Also was sind vielleicht Aspekte ohne diesen Schuldquatsch? Also wenn den Leuten eingeredet wird, die sind schuld, das ist natürlich völliger Bullshit. Schuld ist Quatsch an der Stelle. Aber einfach zu schauen, was können Aspekte gewesen sein, körperlich, seelisch, das zu beleuchten. Also ich gehe dann immer das Was da entlang, die ganzen Aspekte. Und dann natürlich auch zu schauen, was kann man damit nach vorne raus machen. Also ganz konkret den Leuten Handlungsanweisungen mitgeben, ernährungsmäßig. Was mache ich, wenn ich 7 Stunden in der Chemo sitze? Was mache ich, wenn meine Schleimhäute in Flammen stehen? Wenn ich Durchfall habe, wenn mir die Knochen wehtun, wenn ich mich erbrechen muss? So, das sind dann natürlich auch, wo es dann ganz konkret wird. Und deshalb sind es so zwei Wege. Diese konkreten Hilfestellungen, diese ganz konkreten To-Dos. Und dann aber auf der anderen Seite natürlich auch quasi die Innenschau und das zu beleuchten, auch diese karmischen Gedanken. Was bekommt man unter Umständen mit? Habe ich jetzt gerade so einen spannenden Fall mit einem jungen Mädel, die einfach auch was mitbekommen hat, was sich dann bei ihr am Dünndarm, in einem Pitta-Thema, in einem Pitta-System gezeigt hat, wo sie aber eigentlich gar nichts dafür konnte. Das war so ein übertragenes Thema von der Mutter. Ja. Und auch diese Aspekte damit einzubeziehen. Ja, das ist, es ist nie ein Ding.
Genau, finde ich super, super als Ansatz, weil wir ja einfach gerade, und das ist wahrscheinlich, oder finde ich, eine der größten Grenzen der Schulmedizin, so wertvoll und gigantisch toll die auch ist, dass die eben sehr analytisch orientiert ist. Es geht vom Großen Ganzen immer wieder kleiner in die Zelle und dann bleibt eben eine ganze Menge auf der Strecke, was irgendwie rechts und links dann wegfällt, wenn man da so in so einen Fokus reingeht. Deswegen sind mir tatsächlich auch immer beide Aspekte sehr wichtig, eben auch in den Kursen, dass wir immer sagen, einerseits, ne, hast du deinen Darm schon entleert und wie funktioniert irgendwie deine Verdauung, aber eben auf der anderen Seite eben auch zu gucken und wie geht's dir, wenn du abends auf dem Sofa sitzt und irgendwie den Tag hinter dir hast und machst du eigentlich das, wie du eben gesagt hast, auch, also die Frage, die ich da immer stelle, ist, wie wäre dein Leben, wenn es kein Risiko gäbe, wenn es nicht das Problem Geld und Ressourcen und Partnerschaft und Ort, wo du lebst, wenn es kein Risiko gäbe und keine äußeren gedachten Umstände, was würdest du dann tatsächlich machen, um einen in diese andere Ebene zu bringen, ne? Zu gucken, was entspricht mir tatsächlich eigentlich. Aber lass doch vielleicht einmal nochmal zurückgehen zu der Krankheitsentstehung, weil, ne, ich bin ja Stoffwechsel-Fan.
Ja.
und wir machen das tatsächlich auch nicht in der Tiefe, aber wir reißen es an, weil ich finde, das ist Basis-Education, die müsste eigentlich in der Grundschule schon erklärt werden, wie Krankheiten tatsächlich entstehen. Ne? So, Krankheiten entstehen zu einem Großteil aus einem Ungleichgewicht im Stoffwechsel. Vielleicht lass doch mal diese verschiedenen Stufen durchgehen. Was hältst du davon?
Ja, also generell ist natürlich auch Krebs die massivste Entgleisung auch im Ayurveda aller Doshas. Also das nochmal übergeordnet, man sagt, ja, man hat natürlich einen ganz starken, aktiven Stoffwechsel, also ganz viel Pitta, ne, das Wachstum und die Manifestation, was der Kapha ist und diese Bewegung, stellenweise auch dieses Streuen der Tumore, was natürlich Vata ist. Ja, und das ist dann immer die Frage, so, wenn ich alle 3 Doshas habe, in was für eine Ecke springe ich denn zuerst? Ja, das ist dann immer so therapeutisch die Frage. Ja, und dann bringe ich es dann auch immer auf die Basis runter und sage, wichtig ist erstmal Agni hoch, Ama runter.
So. Ja, also Stoffwechsel rauf, Schlacken raus. Also Stoffwechsel stärken, Schlacken raus aus dem Körper, um das zu übersetzen.
Weil übergeordnet ist auch im Ayurveda so, dass man sagt, naja, ohne Ama keine Krankheit.
Ja. Ja.
Also Ama in welcher Form auch immer, körperlich, geistig, ist ja erst auch mal einer der Nährböden, damit überhaupt Krankheiten entstehen können und so massive Krankheiten wie Krebs sowieso.
Ja, Ich habe da mal eine Frage, weil bei Schlacken raus und Stoffwechsel hoch könnte man jetzt direkt an Panchakarma denken, aber ist das angezeigt bei Krebs? Also würde man eine richtig, das ist ja eine tiefe Reinigung, eine intensive, für den Körper intensive Geschichte. Ja. Ist das, macht man das oder macht man das nicht?
Also
kommt wahrscheinlich drauf an.
Ja, also ich persönlich bin kein großer Fan von einmal Wurzelbehandlung. Ne? Also so dieses Thema, ja, man macht eine Panchakarma, weil da darf man auch nicht unterschätzen, was das mit dem Körper und dem System macht. Also sagen wir so, ich bin kein großer Fan von unvorbereiteter Panchakarma.
Nee, ja.
Körperlich wie seelisch. Ne? Also was ja viele machen, so man bucht halt so eine Panchakarma und sitzt halt bis freitags im Büro und fliegt da Samstag sonst irgendwo hin, bläst erstmal schön sein Vata 10 Stunden mit 900 km/h nach oben, um dann irgendwo auszusteigen, vielleicht mit 30, 40 Grad Temperaturunterschied, um dann, meistens hat man ja vielleicht nur 2 Wochen Zeit, die wenigsten haben ja 2 Monate Zeit für eine Panchakarma, die eigentlich angemessen wäre, und macht das dann so in 10, 12 Tagen turbomäßig. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ja? Also wenn man die
Okay, aber mal davon ausgegangen, man kann das ja auch hier vor Ort machen oder auch sich länger Zeit nehmen. Gerade wenn man irgendwie ein ernstes Thema hat, dann kann das ja gemacht werden. Und ich sehe das tatsächlich genauso wie du. Ich finde, eine Panchakarma-Kur alleine funktioniert nicht. Das muss immer eingebettet sein in einem Lebenswandeländerung, in einem Gesamtkonzept definitiv. Ja. Aber trotzdem würde mich interessieren, ob vielleicht ist es auch situationsabhängig oder sehr wahrscheinlich, aber die Frage ist ja trotzdem, ist das was, weil das ist ja Reinigung, da kriegst du ja Arme raus und stärkst ja dein Akne, aber ist es zu stark oder meinst du, das ist empfehlenswert?
Ja, ich würde es individuell auch ein bisschen von der körperlichen Situation der Leute abhängig machen.
Ja.
Ja, also ich hatte letzt jemand, auch eine Frau mit, aber ging es auch ein Darmkrebsthema. Also die hatte bei einem knappen 1,70 Meter noch 49 Kilo, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Ja. Also da geht es erstmal um andere Themen, also das ist sinnvoll. Ja. Deshalb kann man es nicht pauschal sagen. Wenn jemand die körperliche Konstitution mitbringt, um auch dieses Thema, diese massive, weil wenn jemand so massiv mit Vata kommt, da ist da wenig Substanz da, um das aushalten zu können. Deshalb muss man an der Stelle immer ein bisschen in die Welt schauen, wie kann man das nähren und aufbauen, oder Panchakarma Light in Anführungszeichen, dass man sagt, naja, Ama raus heißt ja nicht nur überall Einläufe rein und erbrechen, sondern auch seelisch ein bisschen zu arbeiten, ganz soft anzufangen mit heißen Wassertrinkkuren, mit leichteren reinigenden Kräutern.
Mhm. Das ist so ein bisschen. Ja, und so ein Öleinlauf ist doch wahrscheinlich gar nicht so schlecht dann, wenn es jetzt, oder? Würde ich jetzt denken. Naja, es geht vielleicht, wird auch zu fachspezifisch jetzt hier vielleicht.
Aber ja, auch da kommt es ein bisschen darauf an, wie die Indikationen sind. Ne?
Ja, also genau.
Wenn schon jemand relativ viel Masse hat, auch tumormäßig, und dann mit Öl da reinzugehen, das ist immer so ein, deshalb braucht es da auch immer die fachärztliche Abklärung dazu. Und dieses Pauschale zu sagen, Panchakarma ist gut bei Krebs, dann sagen, es kann sinnvoll sein, aber ich würde das jetzt nicht generalisieren.
Ja? Und wahrscheinlich ist es auch wirklich wichtig, dass das halt nicht, also dass es halt eine hochwertig medizinische Kur ist und nicht eben eine Pauschale, wie du gerade sagtest, ich fahre halt irgendwo hin und kriege halt das gleiche Programm wie alle anderen, sondern eben eine individuelle Begleitung. Okay, aber du würdest sagen, auf jeden Fall Ama senken und Agni stärken. Was würdest du dann dafür machen? Ich weiß, es ist individuell, aber hast du so ein paar?
Ja, also so die Klassiker sind ja dann auch immer, wenn man sagt, na, wie kann man das so machen, dass es auch dein Thema im Alltag praktisch ist und auch wirklich mal dort 2, 3 Aspekte umsetzen, also dieses Thema warme, entlastende eine Kost zu wählen. Also schon mal dieses ganz klar, alle Aspekte vermeiden, die Ama eben auch bringen. Also nichts Kaltes, nichts Schweres, nichts Schleimiges. So.
Ja.
Und an der Stelle bin ich auch relativ emotionslos, dass ich sage, naja, man kann in der Ayurveda-Szene dann trefflich über Quinoa, Amaranth und Hirse diskutieren. Aber wenn die es morgen schaffen, ein warmes Wasser, eine warme Suppe oder einen warmen Brei, erstmal schön mit Ingwer und Zimt und reinigenden Gewürzen und Kardamom zu nehmen, Also an der Stelle ist alles eine Evolution zum Käsebrot oder zum kalten Joghurt.
Ja, ja, die Dinge in Perspektive setzen, ne? Das sehe ich halt auch immer ganz genauso.
Ja, und dann auch nicht unterschätzen, was der Körper für ein riesen Heilungspotenzial hat und wie dankbar er ist, selbst für diese für uns außenstehend erstmal kleinen Maßnahmen. Ja, also es muss dann gar nicht das Hochspektakuläre sein, dass man da 5 Löffel Kurkuma reinhaut und noch einen Löffel Pfeffer hinterher schmeißt, sondern erstmal diese Bewusstseinsveränderung auch hervorruft und sagt, das, was ich jetzt tue, nährt nicht nur meinen Körper, sondern auch nährt auch meinen Geist und natürlich entlastet diese Form massiv das Verdauungsfeuer, ja, weil wenn man sich die normale Ernährung mal von vielen Menschen anschaut, ist es ja relativ weit entfernt, wobei auch Leute Krebs kriegen können, die sich mit Ayurveda beschäftigen, das ist auch, ja, klar. Ne, da gibt es kein Heilmittel, aber im Regelfall würde ich erstmal immer auf die Basics Wert legen und sagen, die Basisarbeit muss passieren und dann individuell schauen, auf der Basis aufbauend, wie ist die individuelle Situation, also wer kann jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Piperli vertragen. Ja, also wo kann man da ein bisschen mehr tun und mehr Gas geben? Aber die Basisarbeit ist erstmal die gleiche im Sinne von einer akne-entlastenden Ernährungsform, also warm, regelmäßig, ja. Menge reduzieren. Ja. Fasten ist ein Riesenthema bei Krebs. Also auch da die Nahrungsmenge einschränken. Mhm. Und natürlich auch ganz stark das Thema Kohlehydrate ein bisschen im Blick haben. Ja, also das ist schon
ein Thema bei Krebs.
Also gerade in der Chemophase, weil das ist immer mit diesem Thema ketogene Ernährung. Ne? Was ist ketogene Ernährung? Weil die Krebszelle hat eigentlich eine elementare Schwachstelle, dass sie eben das, was normalerweise passiert, sie kann aus Fett kein Zucker generieren. Ja, das ist ja das, wenn wir fasten, ne, dann geht der Körper quasi an die Fettpolster und in der Leber, ne, das ist die Ketose, deshalb ketogene Ernährung, wird Fett in Zucker umgewandelt, ne, damit die Zelle weiterhin Energie hat zum Arbeiten. Und das ist eine der energetischen Schwachstellen von Krebszellen, dass sie dazu nicht in der Lage sind. Ja, und deshalb, was man da versucht, mit der kohlenhydratfreien oder reduzierten Ernährung quasi die Zelle in eine Mangelerscheinung, einen Mangelzustand zu bringen, um dann im Rahmen von einer sinnvollen Chemo einen Effekt zu erzielen. Ja. Mhm. Ja, bei mir heißt das aber, also fast nicht der komplette Nahrungsentzug oder nur Wasser oder nur Brühe, dann ist es eher stark Kohlehydrat reduziert, aber schon die ganzen heilsamen Gemüse, also wie Brokkoli und natürlich Kurkuma und Kresse, ne, alles, was so erwiesenermaßen da auch positiv wirkt, weil so ein bisschen Power, gerade in der Chemo, braucht man dann irgendwie schon. Ne? Also den Leuten dann zu sagen, es gibt gar nichts, finde ich ein bisschen schwierig, dass sie zumindest die Möglichkeit haben auf eine Suppe. Aber das schwingt dann schon mit. Ne? Da würde ich dann schon ein bisschen drauf achten, dass man dann den Gemüseanteil deutlich erhöht von nährenden, erdenden Gemüsen und stattdessen eher das Kohlehydrat-Thema ein bisschen runterfährt. Das wäre schon so ein Unterschied im Vergleich zu so einer klassischen, ich will die Ernährung umstellen, da macht man Haferbrei, das schon, ja, aber dann wird man natürlich ergänzend Wert legen auf andere Aspekte, ne, wie deutlich mehr Gewürze. Und das muss den Leuten auch bewusst sein, wenn in der Presse unterwegs ist, ja, Kresse und Brokkoli, das ist heilsam, in der Tat, aber nicht, wenn man einmal die Woche 2 Röschen isst. Ne? Also, dass Naturmedizin wirkt,
und das da muss halt auch echt Masse rein. In der Quarkspeise, ne? Ein bisschen Kresse auf die Quarkspeise drauf und dann noch ein Steak dazu.
Wenn wir halt bei Kresse zum Beispiel sind, da reden wir halt von 2 bis 250 Gramm täglich. Mhm. Ja, das, ne, weil es ist ja immer so durch die ganzen Gewebsebenen, durch die ganzen Verdauungsstufen, bis das, was man isst, in der Zelle ankommt und dann in der Krebszelle und dann noch zelltoxisch wirkt. Da ist natürlich, wie du sagst, mit so Gartenkresse abgeschnitten, über den Brei wird es halt eng hinten raus. Ja. Ja, deshalb muss eben da wirklich auch Menge in Anführungszeichen rein, wenn man diesen therapeutischen Effekt erzählen will.
Ja, und ich finde sowieso, das ist also die super, dass das ja eher eine Kombination ist, ne? Also dass die Leute halt irgendwie dann lesen, okay, Kresse soll helfen oder Brokkoli soll helfen und dann bleibt eigentlich alles gleich, aber die essen halt ab und zu ein bisschen Brokkoli, ein bisschen Kresse. Das aus ayurvedischer Sicht funktioniert das halt eben nur als Gesamtkonstrukt. Also es geht um die grundsätzlichen Prinzipien im Alltag, wie du schon gesagt hast, warm und dem Körper auch mal eine Pause lassen. Das ist ja eine meiner großen Lieblingsthemen, zwischen den Mahlzeiten und nicht dann den ganzen Tag irgendwie essen und die Nahrungsmittelpause am Abend zulassen und dann zu gucken, eben, wie ist das mit Milchprodukten, wie ist das mit Fleisch, wie ist das mit Giften vielleicht auch, wenn dann nochmal irgendwie hier und da ein Gläschen Alkohol und so, das belastet den Körper dann natürlich zusätzlich auch so. Und das auf eine sanfte Tour zu machen und dann wahrscheinlich irgendwie nochmal individueller zu gucken, was sind die, also was ist bei mir halt vorherrschend, ist es irgendwie, ne, das
Also mit meinen Krebsleuten bin ich an der einen oder anderen Stelle schon strenger, in Anführungszeichen, was zum Beispiel auch das Thema mindestens vegetarische Lebensführung angeht. Kompletter Verzicht auf sämtliche Gifte, also Alkohol in welcher Art auch immer. Ja. Zigaretten natürlich sowieso, auch so feinstofflich toxischen Kram, also so Krimi-Quatsch, irgendwelche Gewalt, Literatur, also da gibt's ja, wenn man sich die Bestsellerlisten anguckt, was da für ein Zeug gelesen wird, also jegliche Form von Gewalt und negativem Spirit aus seinem System einfach fernzuhalten.
Mhm. Ja, das ist irgendwie ein ganz spannender Aspekt nochmal, weil das ist tatsächlich was mich auch immer wieder schockt, wenn man irgendwie bei Amazon die Bestsellerlisten oder auch wenn man oder auch bei Netflix irgendwie, ich mag immer schon gar nicht mehr, deswegen die Kinder irgendwie da. Weil wenn wir einen Film gucken wollen, bei der Auswahl da drauf lassen, dann kann man ja Kinder-Account einstellen. Aber weil alleine diese Vorschauen von den Bildern, die da gezeigt werden, denken wir, das kann doch nicht sein, wer guckt das denn alle?
Ja.
Ist auch kein Wunder, dass wir krank werden, wenn wir uns die ganze Zeit mit solchen Sachen beschäftigen. Das finde ich eben einen sehr, sehr spannenden Aspekt, der ja tatsächlich für viele wenig greifbar ist, ne? Dieser mentale und emotionale Aspekt, auch das, was wir ja viel auch machen, so Selbstmitgefühl-Training, also wie bin ich mit mir selber, wie sehe ich mich selber, wir machen oft irgendwie so eine Übung, so eine Meditation, in der wir rausfinden, was denke ich eigentlich wirklich über mich? Denke ich immer wieder, wenn ich in den Spiegel gucke, so, oh, du bist eigentlich zu dick und, oh, scheiße, schon wieder zu wenig geschlafen und dann irgendwie das Projekt schon wieder nicht abgeschlossen bei meinem Arbeitgeber und oh, jetzt bin ich irgendwie schon wieder zu spät los, um die Kinder rechtzeitig abzuholen. Also die ganze Zeit uns mit diesem negativen Selbstgespräch runterziehen, das ist halt tatsächlich meiner Meinung nach auch was auf Dauer toxisch, was unter anderem auch den Stoffwechsel beeinträchtigt und Armer halt auf einer anderen Ebene aufbaut. Ne?
Ja, Mann, das ist ja im Prinzip, also ich sag mal Leuten auch immer, also wenn ihr was über den Zustand einer Gesellschaft erfahren wollt, schaut in die Bestsellerlisten und guckt abends mal Fernsehwerbung.
Ja.
Und in vielen Ländern ist es so, auch bei uns, also es ist eine fröhliche Melange aus Sinnsuche und skandinavischen Metzger-Krimis. Ja, also Meditation, Kaffee am Rande der Welt, gefolgt von Joe Nesbo. Also erst geht es um Sinnsuche, dann geht es um Hautabziehen. Und was man nicht vergessen darf, unser Unterbewusstsein funktioniert über Bilder. Ja, alles das, was man liest, ist ja so, als hätte man das wirklich live gesehen, weil unser Gehirn kann ja nicht entscheiden oder unterscheiden, ist man jetzt live dabei oder nicht. Also im Kopf wird es ja real. Die Szene, diese Gewalt, die man da sieht, wird im Kopf ja real. Da erlebe ich es ja mit. Und auch für sich, wir sind ja gerade in einer Phase, wo die Wissenschaft die Esoterik überholt. Alles das, was wir machen jetzt, wenn wir reden, wenn wir kommunizieren, das ist ja alles auch eine Ebene von Schwingungsfrequenz. Ja, wenn wir essen, wenn wir Äpfel, Brokkoli, was auch immer essen, steckt ja hinter allem auch eine gewisse Schwingung, also eine Wellenfrequenz, kann man ja physikalisch messen. Und ob wir jetzt was essen oder Farben, ne, dass wir jetzt unsere Klamotten haben, andere Farben, das ist nichts anderes, als dass unsere Auge eine unterschiedliche Schwingungsfrequenz, eine andere Lichtfrequenz wahrnimmt. Und es wird im Gehirn halt nur umgewandelt in grün, violett oder blau. Und das ist mit Nahrung so, das ist mit Emotionen aber auch so. Oder simples Beispiel, das macht sich ja die Kinesiologie zunutze. Ne? Einfach diesen Energiearmtest, wo man sagt, naja, was stärkt dein Energiefeld und was schwächt dein Energiefeld? Yeah. Ja, denkt man an positive Dinge, ne, oder hat man das richtige Präparat, wird das Energiefeld gestärkt? Denkt man an Mord und Gewalt, kollabiert natürlich mein komplettes energetisches System. Und deshalb ist es für den Körper und für die Seele egal, ob ich mir abends Schweinemett mit rohen Zwiebeln reinziehe oder so ein Psycho-Krimi. Ja, das eine ist halt grobstofflicher Fuck, das andere ist ja sehr feinstoffliche Brainfuck. Ja. Ja, und wir tun das immer so ab, als ja, das ist schon nicht so wild, ne? Das hat ja nichts mit Nahrung zu tun. Es hat natürlich alles mit Nahrung zu tun. Unsere komplette Umgebung nährt uns, die Einflüsse nähren uns, Musik nährt uns. Musik ist nichts anderes wie Nahrung, nur in feinstofflicherer Form. Mhm. Ja, das ist ja genau dasselbe. Wenn man abends ins Bett gehen will und friedfertige Gedanken und schaut sich erst Gesichter des Todes an und hört sich dann noch Death Metal vorm Schlafen gehen, wird es irgendwie eng mit schönen Gedanken. Ja? Mhm. Und daran merkt man ja, dass das auch natürlich eine Wertigkeit hat. Und deshalb würde ich in so einer Situation, wenn jemand so eine vielleicht massiv auf emotionale Entgleisung hat, da ganz stark Wert drauf legen oder, was ich auch tue, auf positive Beeinflussung. Also nicht nur hochwertiges, frisch gekochtes Essen, sondern auch hochwertige, liebevolle, friedfertige Energien und Gedanken, positive Literatur, schöne Musik, raus in die Natur. Ja? Also auch da diesen Mind-Change herbeizuführen.
Ja, weil was das für einen Unterschied macht, ne? Ich merke das immer, wir wohnen ja ein bisschen außerhalb von Hamburg mittlerweile seit einigen Jahren und immer, wenn ich nach Hamburg reinfahre, und ich mag Hamburg tatsächlich sehr gerne, aber man kann das spüren. Hamburg ist ja eine ziemlich entspannte und grüne Stadt, aber ich spüre das, wenn ich da reinfahre, weil ich immer so, oh, es ist irgendwie anstrengend, und wenn ich dann wieder zu Hause bin und irgendwie mit meinem Hund an den Feldern vorbeilaufe, dann so, ah. Oh. Das ist einfach irgendwie eine andere Frequenz. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil die Frage bleibt ja bestehen, was kann ich denn tun, präventiv heute schon, um dem entgegenzuwirken. Und ich würde, was ich tatsächlich so wichtig finde, deswegen finde ich es auch so unglaublich dramatisch, was du vorhin gesagt hast, mit der Diagnose von deinem Papa, der hat noch irgendwie, was haben die gesagt, 11 Wochen oder 6 Wochen oder so?
Sechs Monate und dann waren 11 Jahre.
Genau, weil was ja entsteht, wie du sagst, unser Verstand funktioniert in Frequenzen. Wenn wir jetzt zu einem Arzt gehen und wir haben keine Ahnung und er sagt, du hast noch 6 Monate zu leben, dann schwingt uns ja unser komplettes Bewusstsein, schwingt sich darauf ein, ich habe nur noch 6 Monate zu leben. Und wir kreieren durch diesen Gedanken unsere Realität. Das meinte ich schon damals immer bei meinen Yogaschülern, wenn die irgendwie ankamen, meinten, ich habe einen Bandscheibenvorfall, hat der Arzt gesagt. Und ich so, Moment, erstmal weiß man nicht, ob das die Schmerzen tatsächlich zu dem Bild passen. Manchmal haben wir einen Bandscheibenvorfall, aber haben keine Bildgebendiagnose oder andersrum. Manchmal haben wir eine Diagnose, aber gar keine Schmerzen. Deswegen erstmal entspannen, weil wenn du die ganze Zeit denkst, ich habe einen Bandscheibenvorfall, dann wird es immer schlimmer, was auch immer da ist. Wird halt immer schlimmer. Und so ist das eben auch, glaube ich, wenn wir unser ganzes Leben lang denken, oh Gott, vielleicht kriege ich irgendwann Krebs. Oh Gott, vielleicht kriege ich irgendwann Krebs. Ich habe gar keinen Einfluss darauf. Vielleicht kommt das irgendwann. Dann kreieren wir eben damit auch ein Feld, wo wir das anziehen. Ja. Dass wir genau dafür ein Sog sind, dass wir uns, ne, diesen Stress kreieren, auf einer mental-emotionalen Ebene irgendwie uns ins Ungleichgewicht spielen. Dann vielleicht anfangen, weil wir irgendwie Angstzustände auf einer subtilen Ebene haben, noch mehr Scheiß zu essen oder von dem Glas Rotwein abends irgendwie gar nicht mehr wegzukommen, weil wir sonst nicht mehr runterkommen, um einzuschlafen. Also wie so ein Rattenschwanz. Ne? Deswegen finde ich ein super wichtiger Aspekt, wirklich erstmal zurückzurudern und mich wirklich mal zu erkundigen oder deswegen auch mein Wunsch, diese Folge aufzunehmen und mehr das Wissen in die Welt zu bringen. Wir haben das schon in der Hand. Zwar nicht zu 100%, weil wir auch, ne, wir sind irgendwie nicht Gott oder das Universum und wer weiß, wofür wir hier sind in diesem Leben, keine Ahnung. Aber zu einem Großteil haben wir das eben in die Hand, uns nicht so massiv sehenden Auges, zumindest potenziell sehenden Auges, in so ein Ungleichgewicht zu spielen.
Ja, definitiv. Also wenn du dir verschiedene Statistiken anschaust, egal wo du auf der Welt man sich das anschaut, ist, dass man ungefähr 70 und 80%, je nach Lesart, hat man selber in der Hand, weil ganz viele Aspekte auch bei Krebs natürlich zu tun haben mit Ernährung und Lebensführung. So, ja. Da ist man beim Swasta da wieder. Und mit den Prognosen finde ich immer ein bisschen dramatisch, weil das schwierig ist, das pauschal zu sagen. Ja? Ja. Also eine korrektere Aussage wäre, dass man sagt, naja, das ist jetzt eine schwerwiegende Diagnose. Aber natürlich, die Leute fragen auch immer umgekehrt, kann man auch Ärzte verstehen, weil die Betroffenen wollen dann immer noch wissen, wie lang. Na, das ist immer eine Standardfrage oder die Frage, die häufiger kommt bei einer schwerwiegenden Krebserkrankung, wie lange ist es dann noch? Ja, und dann sind die Ärzte natürlich auch ein bisschen in der Pflicht und einer Drucksituation. Eigentlich wäre es korrekt zu sagen, erfahrungsgemäß bei anderen Patienten so und so lange. Wie lange es bei ihnen ist, kann man jetzt nicht sagen. Aber sobald man den Leuten eine Zahl mitgibt, fängt natürlich an, die Maschine zu rattern.
Ja, deswegen finde ich das tatsächlich also toll, wenn es ein Training gäbe für Ärzte, dass es eher sowas ist, wie es ja. Es gibt natürlich Erfahrungswerte auf der einen Seite bezogen auf Lebenszeit, ja. Aber es gibt ja auch ganz viele Gegenbeispiele, wie dein Vater, wo Menschen mit Behandlungen, mit Meditation, mit Selbstheil, ihre Selbstheilungskräfte gestärkt haben und jahrzehntelang weiterleben. Das heißt, jetzt geht es eher darum zu gucken, was kann ich tun für mich? Das ist eine ganz andere Ausrichtung für den Patienten zu sagen, okay, es geht jetzt darum, wirklich alles zu aktivieren und alles zu tun, was möglich ist, um eben die Lebenszeit zu verlängern, ne, mich wirklich auszurichten darauf, anstelle von zu denken, so Gott, jetzt habe ich nur noch ein halbes Jahr, dann muss ich jetzt meine Angelegenheiten regeln, sondern der Ausblick, die Perspektive müsste sein und es gibt wahnsinnig viel, was man tun kann. Und das ist es. Oder da, ne, sprechen Sie mit XY, damit Sie da jetzt loslegen können. So, das wäre nochmal ein Twist, den wir brauchen wirklich.
Ja, total. Also deshalb ist, glaube ich, das Faszinationspotenzial für Ayurveda so groß, dass auch immer mehr Ärzte sich dem Thema nähern. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht wollen, aber Fakt ist, es kommt in ihrer Ausbildung gar nicht vor.
Ja, na klar. Ja?
Also das wäre genauso, wenn ein Schreiner in seiner Ausbildung nie lernt, eine Säge zu benutzen und dann wird es aber draußen erfordert, eine Säge zu benutzen. Dann kommt halt das krummes Zeug raus. Und das ist dann natürlich genauso, weil im Humanmedizinstudium geht es weder um Empathie, noch geht es um Ernährung. Und deshalb kommen da manchmal auch Gespräche zustande oder Situationen, die echt schwierig sind, wo man auch stellenweise die Ärzte leid tun, damit die rausschmeißt in Situationen, ohne dass sie entsprechend drauf vorbereitet sind. Ja.
Ja.
Und nur ein Ding, was mir immer wieder auffällt bei meinen Leuten, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, also wenn man sagt, was ist denn ein Punkt bei so einer Erkrankung, wo man sagen kann, ein ganz wichtiger Aspekt ist, werde wieder zum Manager deines eigenen Lebens. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wenn ich auch so an meine Leute denke, die haben dann wirklich bei aller Schwere der Diagnose und mein Vater auch, das Ding selber in die Hand genommen. Die haben sich damit nicht abgegeben, also im positiven Sinn Revolution, und sagen, nein, mein Körper, ich will auch konkret wissen, was betritt mein Körper, was steckt in meiner Nahrung drin, wo kommt es her, wie wird es zubereitet, ne, welche Gedanken führe ich mir zu. Also zum Thema Selbstwirksamkeit, das ist eigentlich der erste Schritt, bevor man anfängt, sich mit Brokkoli und Kurkuma zu beschäftigen, die Entscheidung zu treffen. Jetzt werde ich Manager meiner selbst und nehme mein Leben wirklich jetzt, wenn ich so massiv einen auf die 12 gekriegt habe, ist ja immer die Frage, wie sieht man das? Gibt da zwei Lesarten, Katastrophe oder okay, massiver Aufschrei, was zu ändern und zu sagen, okay, und jetzt nehme ich das Ding selber in die Hand und kümmere mich massiv um mich und will alles wissen, was mein Leben betrifft, was mein Körper betritt. So, das ist ein ganz,
ganz... Ja, und da gibt es ja viele auch, die genau das, wie du sagst, die mit der zweiten Lesart daherkommen und die sagen, ich bin so dankbar, weil Krebs hat mein Leben verändert. Ich habe jetzt endlich den Hintern in der Hose gehabt, mich dafür zu entscheiden, was ich mir eigentlich schon immer gewünscht habe. Und deswegen finde ich tatsächlich an der Stelle, ist ja schon ein konkreten Aspekt, den wir unseren Hörern mitgeben können, und zwar, du musst ja nicht auf den Krebs warten, um Manager deines Lebens zu werden, sondern das ist auch das, was ich gerne machen möchte mit den Menschen, also dir wirklich so eine Tür aufzustoßen von, und ich formuliere das gerne radikal, um die aufzurütteln. Man kann natürlich auf den Krebs warten, um Manager des Lebens zu werden, oder man kann schon sich heute bewusst machen, mit jedes Mal, wo ich nicht bereit bin, den Arsch in der Hose zu haben, mich für mich zu entscheiden und das zu wählen, was wirklich für mich funktional ist und mir gut tut, setze ich mein Leben aufs Spiel.
In der Tat.
Weil ich ja damit tatsächlich genau das fördere und es ich denke mal so, ich will so gerne die Leute wachrütteln. Ihr müsst ja nicht auf Krebs warten, auf die Diagnose. Los!
Ja.
Jetzt, ne? Wenn das nicht der Job ist, den du haben willst, dann mach einen anderen Job. Ne? Wenn selbst wenn dein Partner irgendwie keinen Bock hat, früher aufzustehen oder weniger Fleisch zu essen, dann guck du trotzdem, dass du für dich sorgst. So, dass einfach, ne, weil du hast dieses eine Leben zumindest jetzt in diesem Körper, mit dieser Persönlichkeit.
Ja.
So, also, lohnt sich, dem zu folgen?
Ja, es ist ein Mindshift, weil, also nüchtern emotionslos, die Chance, Krebs zu bekommen, ist 50-50. Also jeder von uns, die Chance ist, ne, entweder man bekommt es oder man bekommt es nicht. Ne? Die Chance ist bei jedem auf diesem Planeten gleich. Deshalb ist es auch für viele Krebsforscher nicht erstaunlich, dass Leute Krebs kriegen, sondern warum nicht noch viel mehr Leute Krebs bekommen, weil jeder produziert Millionen von mutierten Zellen. Die Frage ist, warum entartet es bei dem einen und bei dem anderen nicht? Das ist eher die viel spannendere Frage. Und deshalb, dass man, was es bei Krebs noch so besonders macht, dass der Zeitpunkt unseres Verlassens dieses Planeten halt eine andere Dimension und eine gefühlte Endlichkeit bekommt. Ja, weil das steht uns ja jedem bevor. Nur mit so einer Diagnose rückt es irgendwie näher.
Ja.
Und grundsätzlich steht uns das allen bevor. Und das ist auch immer mein Appell, weil viele Krebspatienten sagen dann auch noch heute, das Grün von dem Baum ist besonders grün oder das Blau des Himmels ist heute besonders schön. Das Blau war gestern genauso blau. Die Bäume waren gestern genauso grün. Was sich verschoben hat, ist die Wahrnehmung.
Ja.
Und das auch den vermeintlich Gesunden präventiv mit an die Hand zu geben.
Ja.
Also eben heilsam in den Tag zu starten und nicht, ach du Scheiße, wie siehst denn du wieder aus?
Ja.
Sondern vielen Dank, göttliches Geschenk. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin gesund. Mein Körper verbringt heute der wahre Wunder. Mein Herz schlägt 20.000 Mal. Sorgt dafür, dass ich mein Leben so führen darf, wie es führen darf. Und der Himmel ist heute fantastisch blau. So, das ist total kostenlos. Das passiert auf den 25 Zentimetern zwischen den Ohren. Ja, und das ist erstmal der allerwichtigste Weg. Nicht nur für Krebspatienten, sondern für alle, die vermeiden wollen, vielleicht in so eine Erkrankung zu rutschen.
Ja, aber ich finde das so wichtig, weil ne, wir lesen in den Zeitschriften so, ich muss jetzt Kresse essen und denken, wie bescheuert, oh Gott, ich muss jetzt mehr Kresse essen oder Kurkuma in mein Essen tun, damit ich keinen Krebs kriege, was ja sinnvoll ist, aber vergessen eben, dass ich den ganzen Tag so viel gegen mich arbeite und mich in einem Bewusstseinszustand befinde, der kann nicht noch so viel Kresse, kann da was dagegen tun. So, deswegen, das finde ich schon mal cool, aber dann lass doch noch mal genauer hinschauen. Also weil das, was ich zum Beispiel meinen Teilnehmern mitgebe, ist darauf zu achten, dass der Stoffwechsel gut funktioniert. Das heißt, wirklich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie du auch schon gesagt hast, frische Nahrungsmittel zu mir zu nehmen, warm zu essen, Nahrungsmittelpausen einzuhalten und meinen Stuhlgang kennenzulernen. Also wie ist tatsächlich meine Darmentleerung? Läuft es so, wie es laufen soll? Was ist eigentlich der Optimalzustand und wie weit entfernt ist mein Stuhlgang davon, weil das ist ja die, ich erkläre das immer so, es gibt so diesen, ich nenne das gerne den primären Stoffwechselkanal, ne? Also von Mund zu Anus. Das ist sozusagen die erste Ebene. Wenn wir dafür sorgen, dass diese Ebene, dass es der gut geht, dann sind wir schon richtig gut dabei. Und wenn es da nicht läuft, dann geht es in die nächst tiefere Ebene, ne? in diesen 6 Stufen der Krankheitsentstehung wird es ja immer dramatischer. Aber die einfachste, wir sagen ja im Ayurveda auch, ist es viel leichter, Krankheiten zu verhindern oder vorzubeugen, als sie zu heilen, ist halt wirklich zu gucken, dass in diesem Kanal alles funktioniert. Also muss ich die ganze Zeit pupsen oder habe ich Durchfall oder läuft das? Das ist, finde ich, bezogen auf Krankheitsprävention, auch Zellentartung wie Krebs, so wichtig zu verstehen, dass das so wahnsinnig wird, das ist so einfach. Ist so wie du sagst, ist so einfach wie mit den Gedanken, mit denen ich morgens aufstehe, genau nochmal zu gucken, wie geht es meiner Darmentleerung heute. Das ist so simpel.
Ja, das ist relativ, also sage ich meinen Leuten auch immer, das ist so das, ich nenne das immer das Morgen-MRT. die relativ simple Frage ist dann immer, wie viel Klopapier brauchen Sie? Je mehr Klopapier, desto mehr armer. Ne? Weil so simpel zu merken ist ja immer, normal oder ein gesunder Stuhlgang hat die Form von einer reifen Banane, stinkt nicht und sinkt nicht ab. So. Ja, und wenn ich dann kein Klopapier brauche, dann weiß ich schon mal, ne, es ist kein Armer vorhanden, weil es ist weder klebrig, noch stinkig, noch schwer. So. Und dann hat man schon mal so ein Gefühl, wenn das dauerhaft eben so ist und es klebt und es stinkt und das, ne, also ich war als Zivi auf einer Chirurgie, ich habe in meinem Leben schon hunderte von Bettpfannen geleert und Urinbeutel. Es ist total spannend, in Anführungszeichen, welche Konsistenzen das hat, was unseren Körper verlässt. Und das ist natürlich ein sehr guter Indikator für das, wie es drinnen aussieht. Ja? Und wenn mein Stuhlgang diese gesunde Form hat, kann ich schon mal relativ entspannt in den Tag gehen, weil ich weiß, offenbar ist der Stoffwechsel, also mein Akne, auf einem guten Niveau. Und es gibt keinerlei Beeinträchtigung. Also natürlich mal Wechsel, wenn man viel reist, ne, verändert sich das natürlich, emotionale Zustände. Weil man hat ja die Range von Ziegenknottel bis Durchfall. Ne? Das ist ja so von trocken bis ganz feucht und gelb-grün. So.
Aber und wenn von 20 Mal am Tag bis 3 Wochen gar nicht.
Ja, genau. Also es ist ein lustiges Spektrum, was man da so hat. Aber wenn man sich so daran orientiert, je weniger Klopapier, desto weniger armer eigentlich. Ja. Ne? Und dann vernünftiger.
Wobei ich da vielleicht noch mal eine kleine Einschränkung geben würde, weil bei Ziegenköttel, wenn die nach
wenn es so trocken ist,
gibt es ja auch kein Klopapier. Oder wenn ich gar keine Darmentleerung habe, muss ich auch wenig Klopapier benutzen.
Aber da ist die Konsistenz nicht bananenförmig.
Genau, ja genau. Wollte ich nur kurz noch nicht, dass
da irgendjemand sagt. Ja.
Das Streben bin ich.
Also die Ziegen brauchen auch keine, brauchen auch kein Klopapier. Aber immer so denken, reife Banane, kein Klopapier, no armor.
Ja.
So, um es auf den Punkt zu bringen.
Ja. Genau, und das ist ja, finde ich, etwas, was irgendwie total, das ist auch so ganz pragmatisch irgendwie, ne? Da kann jeder irgendwie was mit anfangen. Und dann gibt es aber ja so Mittel, also jetzt, um nicht irgendwie da jeden Zustand oder jede Stufe beschreiben zu müssen, aber dann gibt es ja auch so Zustände, die nicht, du hast jetzt noch keinen Krebs oder irgendwelche anderen schlimmen Krankheiten, aber du bist eben auch nicht bei der reifen Banane und es ist irgendwie alles tippitoppi, sondern es ist so ein Zwischenzustand, vielleicht hast du mal Migräne oder hast keine Ahnung, Bandscheibenvorfälle oder Burnout oder so ein Zwischending. Was würdest du dann sagen, abgesehen von Stuhlgang und schöne Gedanken?
Ja, also im Prinzip, da ist mein Setting relativ monoton, wo ich sage, ja, das sind ja alles nur Ausprägungen von demselben Urthema. Und je länger ich es mache, und das war auch immer unser Thema an der Charité, also am Ende, das ist wie beim Running Sushi. Am Ende kommt immer wieder Agni vorbei. Also bei all den Aspekten ist wirklich das Zentrum von allen Krankheiten, wie auch immer die erstmal drumherum heißen, dass das Allerentscheidendste, wie in Glauben auch ist, oder in der katholischen Kirche steht so ein rotes Licht, das ewige Licht als Präsenz Gottes, wenn das erlischt, oder es darf nie erlöschen. Wenn das Feuer erloschen ist, ist das im Prinzip auch die innere Göttlichkeit erloschen und deshalb, dass man sein Feuer ehrt und wertschätzt. Und deshalb ist erstmal bei mir der Basisansatz, ob jetzt einer mit Migräne kommt oder Krebs oder wie auch immer, in dem Bewusstsein, dass das ein Agni-Thema wahrscheinlich ist, das grundlegend aufzubauen und zu regenerieren. Und dann nur im Feintuning, im individuellen Gespräch, das mit den Leuten zu erarbeiten. Aber grundsätzlich geht es bei mir erstmal darum, wieder Agni zu aktivieren.
Aber das finde ich halt, das ist ja so, das finde ich ist im Grunde das Schöne am Ayurveda. Auch so, das macht es so ein bisschen profan auch. Aber ich finde das ist, man nennt es ja auch Volksmedizin. Ich finde es halt total toll, weil letztendlich beschreibt es genau das, ne? Irgendwie nach Frühling kommt Sommer. Das ist halt irgendwie immer, können wir uns einfach darauf verlassen, dass das so ist. Und unser Körper, jeder Körper hat in Nuancen Unterschiedlichkeiten, ne, mit der Ausprägung. Und doch funktioniert das System, Mensch, an sich exakt gleich. Das heißt, ne, es ist keine Raketenphysik. Also auf der anderen Seite schon, aber nicht, wie habe ich einen Körper und wie bin ich damit oder wie führe ich ein Leben, ist eben keine
Raketenphysik. Die Basisprinzip.
Genau. Und deswegen immer wieder zurückzukommen es geht einem einfach besser, wenn man nach diesen Prinzipien lebt und irgendwie auf seine Banane achtet und auf seine Gedanken, auf den Stoffwechsel und Kurkuma und Kresse. Ja. Also es ist so unfassbar einfach. Deswegen, ich werde oft gefragt, weil ich mache ja keine medizinischen Beratungen. Wir haben ja sozusagen so mein Lifestyle-Coaching und ich werde immer wieder gefragt, hilft das auch bei, keine Ahnung, ich habe MS oder hilft das auch bei Krebs oder hilft das auch bei Burnout? Ja, ja. Ich muss immer sagen, so, ja, also ich bin kein Mediziner und ich kann dir keine exakten Kräuter jetzt verschreiben, das machen wir in diesem Format nicht. Aber was du lernst, ist, dein Leben wieder auf Spur zu bringen, so wie es eigentlich gedacht war. Und zwar in diesen verschiedenen Ebenen, was du auch sagtest, bezogen auf den Stoffwechsel, bezogen auf die mentale Ebene und emotional, um da erstmal die Grundvoraussetzung zu schaffen, dass Gleichgewicht wieder entstehen kann, dass der Körper mal anfangen kann, wieder seine Arbeit zu machen.
So. Ja, die Grundlagen zu schaffen.
So geil. Ja, genau. Ja,
so, das, ja, das macht es ja auch. Auf der einen Seite ist es total banal und dann aber hochkomplex. Also wenn man sich das Wissen dann mal anschaut, was man im Hintergrund hat.
Genau.
Aber die Basis, und deshalb ist auch Ayurveda eine universelle Methode, die auf der ganzen Welt funktioniert. Ja. Weil der Darm sitzt bei einem Inder genau an derselben Stelle wie bei einem Deutschen oder bei einem Russen. Das Herz hat grundsätzlich dieselbe Funktionsweise. Die Nieren, die Leber funktionieren nach selben anatomischen Prozessen. Ja. Und deshalb entlastet warmes Wasser jeden Darm auf der ganzen Welt. Weil der Darm auf der ganzen Welt eine gleiche Textur und die gleiche Bauart hat. So. Und das ist das Geniale am Ayurveda, dass man sich umstellen kann, selbstbewusst, keine Methode, die man sich ausgedacht hat, nach dem Motto, ach du Scheiße, hoffentlich sieht mich dann keiner mehr. Sondern dass du sagst, wenn du dich an diese Empfehlungen hältst, ist die Chance, dass dein Körper positiv reagiert, extrem hoch, weil er das seit 5000 Jahren bei Hunderten von Millionen anderen Menschen auch schon getan hat.
Ja, sehr cool. Ja, finde ich total wertvoll. Und ich glaube und hoffe, dass da eine ganze Menge jetzt auch schon an Informationen drin war, ganz konkret und auch in der Tiefe für Menschen, die selbst betroffen oder betroffen waren oder auch vielleicht Menschen kennen, die da daran betroffen sind. Irgendwie um wirklich eine andere, das ist ja für mich sowas wie, es entsteht eine andere innere Haltung zu diesem Thema. Und das ist... Das ist so wichtig, deswegen finde ich es auch voll geil, dass wir das einfach mehr in die Welt bringen, dass es nicht so tabuisiert wird und so, dass es nicht nur eine Sichtweise darauf gibt, in der Schulmedizin, dass es irgendwie so beschränkt ist, sondern dass wir das irgendwie ein bisschen erweitern. Ja.
Innere Haltung ist ein wichtiger Aspekt. In meinen Yogastunden stelle ich die Leute immer erstmal hin, erstmal Haltung entwickeln, weil wenn ich keine Haltung zu mir entwickeln kann, dann kann ich auch keine Haltung zum Leben entwickeln.
Genau,
Und das ist auch damit steht und fällt alles, mit welcher Haltung beginne ich meinen Tag, mit welcher Haltung lebe ich mein Leben. Ja. Und deshalb ist es ganz wichtig, Haltung im Sinne von Aufrichtigkeit und offenem Herzen, das ist auch da, das ist Basisarbeit. Ne?
Ja.
Genauso wichtig wie Akne ist eine Haltung zu sich und zum Leben zu entwickeln.
Ja.
Und mal ein bisschen aufmerksam durch die Stadt oder am Bahnhof oder Flughafen, ich mache dann immer so kleine Studien, noch ein bisschen die Ecke mit meinem Kaffee. Das ist immer so eine Frage, welche Haltung? Also auch wirklich
anatomisch haben
die Leute.
Ja, ganz krass.
Mhm. Ja, und da sieht man schon ganz, ganz viel ohne Dosha-Fragebogen.
Ja, genau, sehr schön.
Ja,
Volker,
ich... Jetzt bringen wir den Spiel um.
Genau, für jetzt... Ich muss ja immer relativ zeitig essen, weil mein Lifestyle läuft auf Rhythmus. Deswegen muss ich jetzt demnächst meinen Ofen anstellen, damit meine Süßkartoffel fertig wird. Aber mich würde jetzt nochmal interessieren, und ich bin sicher, meine Hörer zumindest, auch deine wissen das wahrscheinlich alles schon, du machst ja diese Heilkräuternummer jetzt gerade ganz neu. Oder die wie heißt das? Klostermedizin.
Ja, das ist so, weil in 3 Wochen... kommt ja dieses Koch dich gesund, mein neues Buch. Und es spielt der Lorscher im Kräutergarten, das Kloster Lorsch, eine zentrale Rolle.
Also 3 Wochen wären, also zu dem Zeitpunkt, wo wir den aufzeichnen.
März, gerade. Genau, wir sind am 2. März, 2. März am Montag. Und da geht es ganz stark um die Verbindung aus Ayurveda und Klosterheilkunde. Ja. Und da habe ich 100 Meter weg vom Kloster, eben in meiner alten Heimatstadt Lohr, so einen kleinen Laden mache ich da, und dann wird es auch regelmäßig Heilkräuter-Workshops geben. Heißt, ich gehe mit den Leuten hoch in den Klostergarten, in den Kräutergarten, erzähle ihnen so ein bisschen was über die Prinzipien, auch vom Lohrscher Arzneibuch, über die Grundlagen von Heilkräuter, Klostermedizin. Mhm. Und dann gehen wir runter in den kleinen Laden und dann machen wir mal ein paar Salben, Pasten und Rezepturen von damals selber.
Also wird da was in dem Buch auch drin sein? Also wenn ich jetzt nicht in der Nähe von Lorsch bin und nicht das Privileg habe, mit dir gemeinsam durch den Garten zu schlendern, was natürlich wundervoll ist, aber kann ich da in dem Buch das auch eine ganze Menge von lernen? Also so Anleitungen konkret? Also
das ist ja auch so ein Herzensprojekt, hat nur ein bisschen gedauert. Aber jetzt ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, eben auch die Verbindung aus Ayurveda und Klostermedizin. Also wo sind die Gemeinsamkeiten? Auch das Thema Heilung aus christlicher Sicht spielt eine große Rolle. Also auch in unsere christliche Kultur. Was steht in der Bibel zum Thema Heilung? Wie hat Jesus geheilt? Was war so seine Intention?
Ach, sehr spannend.
Und dann aber auch so dieses pragmatische Thema, eine Gegenüberstellung von klassisch Top 10 Ayurveda-Heilkräutern, also Ashwagandha, Kurkuma, gegenüber zu Klosterheilkunde. Ne? Also klassische Heilkräuter, Johanniskraut, Ysop, Galgant. Und dann auch ein paar Rezepte, so 10 Hildegard-Rezepte, relativ simple Sachen. Also ein Galgant-Honig selber machen, was kann man tun gegen Schlafstörungen, was macht man mit Johanniskraut.
Das finde ich so geil, weil das eine der Vorurteile bezogen auf Ayurveda ist ja immer, dass das alles indisch schmeckt und dass diese ganzen Gewürze und Kräuter, die sind ja gar nicht, die kommen ja gar nicht von hier, ne? Jetzt irgendwie Ingwer und Kurkuma und Co. Deswegen finde ich das, finde ich das so wertvoll, jetzt mal zu gucken, was sind denn die ganzen Sachen, die bei uns schon Jahrtausende benutzt wurden, eingesetzt wurden, eben aus einer ähnlichen inneren Haltung heraus, aber eben mit anderen Zutaten. Finde ich super geil. Und dann sind da auch sowas wie Cremes und
Tinkturen. Ja, total. Also das war, genau. Also weil die Klosterrezepturen, das dürfen wir jetzt nicht so vorstellen wie unsere Rezepturen. Ne? Also 2 Teelöffel davon, 1 Esslöffel davon. Ja. Da standen oft nur Zutaten oder irgendwelche Kräuter. Und dann hat man es irgendwie selber zusammengebraut. Ja. Aber die Grundideen mit wärmend, kühlend, austrocknen sind cool. Identisch und auch die Art und Weise. Und das ist das Spannende im Lorscher Arzneibuch. Das war auch also im 8. Jahrhundert auch so ein Paradigmenwechsel, wie man, das hat so angefangen. Vorher war ja Krankheit immer Strafe. Ne? Krankheit ist göttliche Strafe. Mhm. Und das Besondere im Lorscher Arzneibuch sind jetzt nicht die Rezepturen, das ist Standardwissen, sondern eher die Betrachtungsweise, dass man das zum ersten Mal oder der Schreiber umgedreht hat, dass die Fürsorge und die Hinwendung an Kranke quasi göttlicher Auftrag ist. Ja, weil der Schöpfungsplan Gottes ist, dass die Welt als gute und heile Welt geschaffen wurde. Ja, und deshalb ist es nicht gegen den Schöpfungsplan zu helfen, wenn Lebewesen oder Menschen krank werden, sondern es ist quasi göttlicher Auftrag, um das kranke Geschöpf wieder im ganzen gesehenen Heils- und Gottesplan zurückzuführen in die Heilung und zur Gesundheit. Und das ist eigentlich das Spannende am Lorscher Arzneibuch, dass das so grundlegend quasi auch unsere Caritas, also die Hinwendung an den Kranken, begründet als göttlichen Auftrag, was bis dato Strafe war. Ja, und das ist auch so dieses feinstoffliche Thema, Hinwendung zum Patienten, aber auch was sich damals schon durchgezogen hat, die Selbstverantwortung, die dann jeder automatisch hat. Und das ist ein hochspannendes Thema und das wollte ich eben auch zu sagen bringen. Also auch die Aspekte aus dem Swasta im Vergleich oder in der Gegenüberstellung, was schreibt Benedikt zu einem Thema gelingenden Leben. Ja, ein ganz wichtiger Aspekt bei Benedikt ist die Diskretio, also das rechte Maß zu halten in all dem, was man tut. Das ist ja auch ein Ayurveda-Aspekt. Ausgewogenheit, ausgewogene Ernährung, ausgewogene Gedanken.
Ja. Ja, das ja, cool. Also wenn wir das, wir den Podcast veröffentlichen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es zumindest bald rauskommt.
Da ist die Wahrscheinlichkeit groß. Genau. Bei dir ist ja auch schon eins rausgekommen. Ne?
Dazu mal, ja, bei mir ist schon raus. Du
bist ja jetzt auch unter den Kochbuchautoren und vielen Dank für das zugesandte Buch. Ich freue mich immer, wenn mir mal jemand wieder ein Kochbuch schenkt.
Ja, ich hatte ja schon auf der Karte geschrieben, ich hatte ein bisschen ein komisches Gefühl, dir eins zu schenken. Also wenn man jemanden im deutschsprachigen Raum kein Ayurveda-Kochbuch schenken muss, dann
doch,
ist das
voll gerne. Also wenn noch jemand da draußen Bücher loswerden will oder schreiben will, ich freue mich immer über Exemplare, weil ich freue mich auch über neue Inspirationen.
Ja, genau. Das Kochbuch ist tatsächlich so ein bisschen zu mir gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Deswegen ist auch der erste Satz in dem Buch, ich wollte nie ein Kochbuch schreiben, weil ich tatsächlich, ich koche zwar sehr gerne, aber Schwierigkeiten damit habe, irgendwie so, ne, mit meinem Vater dreht halt mit mir durch und lässt mich ungenau sein mit ihm, wie viel muss man jetzt in ein Rezept reintun, da habe ich dann irgendwie, und das dann zu reproduzieren und so, das ist einfach nicht so meins. Deswegen sind ein Großteil der Rezepte mit einer unserer Mitarbeiterin, die ja unter anderem bei dir auch eine Ausbildung gemacht hat, Annette Dreves, entstanden. Aber es ist so das Konzept und die ganze Struktur, und das ist alles von mir. Und da, mir ging es halt wirklich genau darum, von im Kern zu dem, was wir jetzt gerade heute auch beschrieben haben, das wirklich einfach runterzubrechen, dass man halt die Einstiegshürde niedriger macht. Das ist, ne, es ist so ein paar Klassiker, wie man sich das vorstellt mit Ghee und Khichdi. Das muss irgendwie halt da schon natürlich rein. Aber es gibt auch sowas wie veganes Rührei aus Kichererbsenmehl und Tofu, und es gibt ein Bananenbrot und es gibt ein Avocado-Schokocreme. Also es gibt halt irgendwie sozusagen so einen Rundumschlag, der, wo es eben nicht, also die Einstiegshürde hoffentlich möglichst niedrig ist. Ja, es ist ganz aufregend, ein Kochbuch rauszubringen. Habe ich aber nie gemacht.
Ja, aber das ist ja auch, also es gibt ja viele Schnittmengen bei unseren Zuhörern quasi, ne? Also viele, die bei mir dann sind und sagen, ja, okay, mehr noch deine Sachen. Und das ist ja auch so dieses, es ist ja, glaube ich, bei dir so entstanden aus dem, was du machst, aus deiner Community, die alle sagen, gibt's Rezepte.
Genau.
Und das sagt, aller gut, dann mache ich halt mal ein Buch.
Genau, na gut.
Ja, und das ist auch wichtig. Also auch bei mir in den Kochkursen, es geht immer wieder um die Basics.
Ja.
Die Leute wollen keinen High-Flyer-Kram.
Genau.
Also es geht um Gemüsebrühe, es geht um Ghee, es geht um Chutney. Also das sind wir wieder bei den Basics. Also wenn man Ayurveda was Gutes tun will, muss man wirklich mantramäßig die Basics raushauen.
Ja.
Und nicht den aufgeschwurbelten Komplexkram.
Nee.
Also das kann man im Elfenbein diskutieren. Ne? Das hat aber nichts mit der Realität von Millionen von Menschen zu tun.
Ja, aber das ist genau das, was das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich hatte gedacht, so, na gut, dann mache ich jetzt halt noch das Kochbuch. So, weil wenn das jetzt alle wollen, dann mache ich jetzt halt noch das Kochbuch, und bin jetzt tatsächlich überrascht von der, also was für Menschen auch sagen auf einmal, die jetzt vorher aus Freunden und Bekanntenkreis, die so, ah, ich habe mir dein Buch gekauft. Ich so, du hast dir das Kochbuch gekauft, weil das halt, wie du sagst, das ist so ganz einfach. Man kann sich einfach so hinstellen, man kann irgendwie auch mal so irgendwie einfach, keine Ahnung, einen Eintopf kochen, irgendwie lecker mit Kokos und Curry und Bohnen, und muss jetzt nicht gleich einen ayurvedischen Unterbau haben, sondern kann einfach mal so ganz leicht anfangen. Ich finde das tatsächlich erstaunlich, aber ganz, ganz schön, ganz tolle Erfahrung.
Vor allem, wenn man Ayurveda, glaube ich, so definiert, wie wir das ja uns auch tun, nicht als Verwendung von Gewürzen und Dosha-Prinzipien, sondern in erster Linie, was wir jetzt auch besprochen hatten, als Hinwendung an sich selbst.
Genau,
also ganzheitlich, was Ayurveda noch heißt. Ayurveda heißt ja nicht nur bestimme dein Doshas und nimm Curry, sondern auch dieses Bewusstsein der eigenen Göttlichkeiten, dieses Bewusstsein, dieses Eingebundensein in das große Ganze. Das erstmal zu sein und das zu feiern im Sinne von, ich bin gut zu mir, ich feiere jetzt den blauen Himmel, auch wenn es ein bisschen stürmisch war. Ich hoffe, bei euch ist keiner weggeflogen da oben.
Nee.
Bei uns hier unten in Südhessen war es nicht ganz so heftig, glaube ich, wie bei euch da oben.
Aber wir waren gestern sogar in St. Peter-Ording, da war richtig.
Oh, da, okay. Aber gut, da oben, die sagen, der Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Ne?
Ja, vorher, ich habe mich als Warter schon gefreut. Matthias ist noch extra dick eingepackt, einmal zum Wasser gelaufen. Ich meine, kriegen mich keine Zehen mehr.
Gerade den Weg vom Hotel ins Auto. Sauna oder irgendwas da ist. Ne? So warme Bedampfung, dass der Warter nicht wegfliegt.
Genau.
Ja, sehr schön.
Sehr schön,
danke. Dann gibt ja noch weitere, also das machen wir irgendwann mal anders. Ne? Also so wie ich dich kenne, da kommen ja auch noch ein, zwei andere Dinge bestimmt.
Natürlich. Wir arbeiten an tollen Projekten, das geht auf jeden Fall weiter.
Sehr schön.
Noch ein bisschen geheim. Genau, du hast noch ein Präsent für uns, ne? Für unsere Community.
Ja.
Deine Ausbildung, weil du bist ja auch unter die Online- Entrepreneure gegangen.
Total.
Jetzt so. Bist ja so eigentlich sehr analog, wo du herkommst. Man kann dich anfassen, man kann mit dir spazieren gehen im Kräutergarten und mit dir Porree häckseln. Aber jetzt kann man dich auch online haben, wenn man nicht in deiner Nähe wohnt und die Termine passen.
Ja, genau. Also ich habe mich lange, also nicht gewehrt, aber habe irgendwann auch eingesehen, es gibt einfach Menschen, die würden gerne, können aber nicht aufgrund der räumlichen Situation. Und dann gesagt, dann mache ich es eben online und habe so ein Basistool, also die 25-Stunden-Basis aus meiner Ausbildung als Online, an einem Online-Format gepackt.
Ja, und das jetzt, ist Ausbildungs- und Koch- und Ernährungscoach-Basis.
Genau, genau. Die sind normal 100 Stunden. Ne? Das dauert die lange und es gibt ein vorgeschaltetes Modul, das sind 25 Stunden, was man präsent machen kann. Aber das habe ich jetzt auch in Online-Form von ein paar Wochen jetzt gebracht, dass man sich die Basic-Infos, also Grundlagen, Entstehung von Krankheiten, was ist Gesundheit, Geschmäcker, Doshas, ne? So dieses Thema, um dann einsteigen zu können, wer das will, in eine andere Ausbildung. Ja, und dann war die Idee, weil jetzt auch erfreulicherweise wir ja so ein bisschen die jüngeren, frischeren, in Anführungszeichen, ohne respektierlich zu sein, Ayurveda Front Row einfach ein bisschen zusammenarbeitet. Und man sagt, wenn man es da raushauen will, dann alle zusammenstehen.
Voll cool.
Zwar für die Community habe ich mir überlegt, mach einfach 99 Plätze für 99 Euro anstatt für 149.
Wow. Cool.
Passend zum Jubiläum. Ne? Ist einfach so, ich stelle es dann raus und dann sind es 99 Plätze und dann sind es 50 Euro weniger für den Einstieg.
Das verlinken wir natürlich alles in the Show. Ja, also alle, die jetzt zuhören, wir verlinken das in den Show Notes. Be quick! Ja. Damit nicht Volkers Community uns das alles
Ja, mal gucken. Also.
Nein, also wir gehen davon aus, es ist genug für alle da und alle, die wollen, los geht's. Wir verlinken das in den Shownotes. Volker, es war total schön, mal wieder mit dir zu quatschen. Ja. Ich freue mich riesig.
Auf jeden Fall, wir wiederholen es und jetzt musst du dann auch mal irgendwann nach Heppenheim kommen.
Ja,
in die Offline-Welt.
Ja, das in die Kräutergarten, das finde ich auch tatsächlich eine geile Idee.
Dann machen wir mal die Kombi, weil es ist nur 5 Kilometer auseinander, Kochschule und Kräutergarten.
Ja, sehr geil. Das machen wir auf jeden Fall. Danke dir.
Sehr gerne.
Ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch ganz viel mitnehmen konntest. Ich hoffe sehr, dass dich das inspiriert, dass es Möglichkeiten gibt, wirklich was zu tun, bevor wir erkranken, aber auch nachdem wir erkrankt sind, dass Ayurveda da wirklich, wirklich helfen kann. Falls du jemanden kennst, der sich mit diesem Thema selbst auseinandersetzen muss oder Angehörige hat, die an Krebs erkrankt sind, dann leite diese Folge unbedingt weiter, damit wir die wertvollen Aspekte des Ayurveda so weit verbreiten können, dass einfach mehr Menschen wissen, sie haben einen Großteil davon selbst in der Hand. Ansonsten gibt es an dieser Stelle nur noch ein kleines Dankeschön von mir. Und zwar danke, 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 danke an all diejenigen, die mein Kochbuch bisher gekauft haben. Wir sind in der 3. Auflage. Es ist total unglaublich. It blows my mind. 3. Auflage schon, obwohl das Buch erst am 6. Januar erschienen ist. Und außerdem freue ich mich bombastisch über all die wundervollen Rezensionen. Vor allem auf Amazon, weil da helfen sie uns tatsächlich sehr. Es ist super schön. Wir sind schon bei über 100 Bewertungen, über 105-Sterne-Bewertungen bei dem Buch. Und ich wollte dich bitten, falls du unsere Arbeit toll findest, falls du vielleicht schon die eine oder andere Erkenntnis hattest und einiges mitgenommen hast und du da tatsächlich das Buch hast und es dir gefällt, dann würde es für uns ein gigantisches Universum bedeuten, wenn du dir 2 Minuten Zeit nimmst, kurz auf Amazon gehst, auf das Buch Easy Ayurveda, das Kochbuch, und da eine 5-Sterne-Bewertung mit 2-3 Zeilen hinterlässt, warum dir das Buch so gut gefallen hat oder so gut gefällt und was dir vielleicht sogar auch am besten gefällt. Das hilft uns sehr. Ich weiß, Amazon ist nicht jedermanns Sache. Und doch ist es für mich als Autor und uns als Unternehmen eine riesengroße Hilfe. Genau, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Pass auf dich auf und wir hören uns nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort. Deine Dana.